Ich dachte, Halloween wäre schon vorbei.
Hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und die paar liebe Zuhörer, die dazukommen. Willkommen für eine neue Folge von Was mit Rack und Vinyl. Hallo zusammen.
Hallo.
Raul, du brauchst keine Angst haben. Bist du hier?
Hilfe.
Hallo Jim.
Hallo.
Heute bin ich mal dran mit dem Thema.
Jetzt bin ich wieder dabei. Ja, ich hatte...
Welche Pillen waren das denn?
In was im Hals. Irgendwie. Genau, ja, hallo zusammen. Ich darf heute mal eine Sendung machen und zwar, jetzt kommt ein relativ schlagartiger Übergang, aber auch die Zuhörerinnen sind ja vorbereitet, die kennen uns ja schon lange. Ne? Wir machen hier, wir machen alles zusammen, ne? Die Mikros drehen wir auch zusammen und so. Die Musik spielen wir auch selber. Das ist ein DIY-Podcast, was wir hier machen. Naja, ich war ja Anfang September in Athen für 2 Wochen. Hatte eine sehr anstrengende Zeit, aber auch eine sehr schöne Zeit. Viel Motorrad gefahren.
Ach der Herr.
Aber nicht selber, ich kann ja kein Motorrad fahren, sondern immer hinter meinem Kumpel Vangelos. Und das war super schönes Wetter, also ich habe die Stadt sehr gut kennengelernt. Also ich kannte die Stadt schon, aber dieses Mal wirklich sehr viel gesehen und sehr viel gemacht. Und sogar einmal schwimmen gegangen am Meer und mit 2 Freunden und auf der Rückfahrt.
In Piräus im Hafen dann, oder?
Nein, einfach irgendwo am Strand, im Süden von Athen. Und genau, und auf der Rückfahrt, was mich an diesen Menschen wirklich fasziniert, ist die Einfachheit, mit der die durch das Leben gehen. Und dann fuhren wir Autos, es war dunkel, Vollmond, super schönes Wetter, Fenster auf, altes Auto. Und dann lief ein Stück, was wir gleich hören werden. Und diese 2 Kumpels haben einfach so dazu gesungen. Und das war eine sehr melancholische Musik. Und ich möchte dieses Stück spielen und gleich erkläre ich ein bisschen was dazu.
Ja, fantastisch.
Okay.
Danke, danke. Ja, spannend. Es klang fast wie Hebräisch, aber es war Griechisch.
Oder Griechisch, ja, genau.
Weil es gibt ja auch so eine Tanzmusik aus Griechenland, die in Israel extrem populär war, in den 60ern zum Beispiel schon. Und okay. Also da gab es immer eine musikale Verbindung, aber hier liegt der Fall dann anders. Aber auf jeden Fall, ja, wie soll man sagen, hätte auch aus einer Filmmusik sein können, hätte festliche Musik sein können. Letztlich klingt das nach ein bisschen Wehmut, aber wer weiß.
Genau, ihr müsst euch vorstellen, es war wirklich ein anstrengender Tag, also viel gearbeitet und irgendwann noch spät am Strand und dann man hat noch, wir haben da relativ lange im Wasser auch und dann fährt man zurück, es ist heiß, man fährt langsam in die Stadt hinein und dann läuft diese Musik und diese Leute singen einfach im Auto ohne Scham, einfach dazu, die kennen dieses Lied. Dieses Lied ist von Mikis Theodorakis und ja. Heißt Nita Magikia, das heißt magische Nacht. Und was mir in diesem Lied besonders gefällt, ist also auch die Verbindung zu Filmmusik. Der Mikis Theodorakis hat sehr viel Filmmusik gemacht, ist auch dafür eigentlich überwiegend bekannt.
Alexis Sorbas, ne?
Genau, genau. Und Zed und so und Serpico.
Und, sehr unterschiedliche Soundtracks. Sehr,
ja, genau. Und ist ein sehr, sehr interessanter Mensch. Aber was mich in diesem Moment interessiert, ihr wisst, ich bin ja ein großer Fan von Geschwindigkeit, von Musik, wie man die abspielt und so weiter. Das erste Mal, wo ich dieses Lied gehört habe, dachte ich, irgendjemand spielt diese Platte zu langsam. Das ist eine 45er RPM-Platte, die man mit 33 spielt, weil der singt so langsam. Und das ist so, das war in diese, der Stück geht ein bisschen was, wir haben ja das Ende gehört, die geht über 4 Minuten und nimmt einen total mit sehr, ja, sehr viel Melancholie dabei. Und
weißt du was über den Text zufällig?
Ja, das ist, der Text ist, also wiederholt immer, und das ist sehr viel Musikbegleitung und dann ein Vers, was immer gesungen wird. Und der spricht von einem, ja, magischen Nacht, über jemand, wir wissen nicht, ob diese Person im Tod ist oder ob er irgendwas Göttliches spricht, im Himmel, in den Sternen, und geht um seine Beziehung zu dieser Person. Also, aber es ist nicht ganz klar, ob das eine Frau ist, die er geliebt hat, oder jemand anderes. Und oder ob das ein Kult ist oder irgendein Gott oder eine Göttlichkeit, was man ja nicht in dem Lied. Aber das ist ja wirklich, wirklich ganz schön gespielt. Das ist auch ein sehr bekanntes Lied in Griechenland. Genau, ein bisschen was zu Mikis Theodorakis. Ich müsste mit ihm nochmal ein bisschen die griechische Geschichte aus dem 20. Jahrhundert nochmal ein bisschen überhaupt lernen. Also,
du hast ja Zeit.
Nein, nicht in der Tiefe, aber ich habe mich die Frage gestellt, okay, also wo war Griechenland im Zweiten Weltkrieg? Was ist danach passiert? Und wenn man diese Stadt speziell in Athen ist, wo man die ganze Zeit auf dem Akropolis sieht und dann aber diese Stadt, die auch wirklich, wirklich teilweise sehr arm ist und kaputt ist, fragt man sich, wie ist das alles zustande gekommen? Und da hat der Mikis Theodorakis, der wirklich ein sehr talentierter Komponist war, hat auch einen sehr großen Einfluss als Freiheitskämpfer gehabt und auch Politiker. Und war tatsächlich, es gab zuerst einen langen Krieg zwischen Griechenland und der Türkei. Im Zweiten Weltkrieg, auch unter Diktatur, hat Griechenland sich erstmal neutral verhalten, da kam Drohung aus Italien und dann müssen sie sich doch, sind da so reingerutscht in den Zweiten Weltkrieg. Der Mikis Theodorakis war in dem Zweiten Weltkrieg Freiheitskämpfer, wurde gefangen, schwer gefoltert.
Von den Deutschen jetzt dann?
Ja, das ist nicht ganz klar. Die Deutschen waren da nicht, also überwiegend waren das Mussolinis.
Es gab einige Landstriche, wo die auf jeden Fall die Deutschen waren.
Ja, genau. Also harte Besatzung auch, aber auch gemischt auch mit Mussolinis Truppen auch. Mhm. Der Krieg ist vorbei, geht in 0,0 wieder auch in so einen Bürgerkrieg, wo es gab immer einen Spannung zwischen Recht und Linken und der Theodorakis war ein Hardcore-Kommunist. Und genau, dann der Bürgerkrieg landet zu Ende, der war auch gegen Ende der Bürgerkrieg sogar im Parlament aktiv. Und dann kam 67, das kann man in der Stadt sehr gut sehen, Militärputsch in Griechenland bis 74, sehr brutal. Da wurde er wieder gefangen, wieder schwer gefoltert, durfte das Land verlassen, war in Paris dann im Exil. und hat auch in der Zeit sehr viel komponiert. Und genau, der ist, ich muss mich nochmal anschauen, der ist 2021 gestorben, fast 100 Jahre geschafft. Also der ist 1925 geboren und 2021 gestorben. Und Menschen mit einem wirklich bewegtes Leben, bewegte Geschichte, viele Kämpfe in seinem Leben bis zum Ende. Und auch da, daneben, also unglaublich kreative Menschen. Ne? Der hat ja unglaublich viel veröffentlicht. Viele Sachen, ich habe ja nicht alles reingehört, aber viele Sachen finde ich wirklich, wirklich sehr gut. Sehr bekannte Filmmusik. Und es gibt sehr gute Sampler, die ich sehr empfehlen kann. Das eine heißt Songs for Greek Lovers. Ein anderer Sampler heißt, und das ist auch der Titel von der heutigen Sendung, The Struggles of the Greek People. Das ist eine sehr gute Mischung, weil das ist ja nicht nur Schmerz und nicht nur Melancholie, wie wir jetzt von diesem Stück gehört haben. Und manche Stücke sind sehr, also mit sehr viel Pathos. Da sind auch sehr viele Stücke mit Sataki, also mit ganz vielen auch fröhliche Stimmung, ganz spezielle Sound, ganz spezielle Art zu singen, fast tanzen müsste man, wenn man diese Musik hört. Und genau, also das ist die Idee von heute. Wir werden nicht nur von Mikis Theodorakis die Musik hören heute, aber auch das war erstmal ein Einstieg und das ist so, wie ich in dieser Musik wirklich auch begegnet bin. Und wir hören jetzt in einem zweiten Stück, also ein der große bekannte Stück von Mikis Theodorakis ist auch das Mauthausen, die Mauthausen Kantate. Mauthausen war ja ein KZ und das ist jetzt dann die Gedichte von einem, also einem griechischen Dichter, der, ich glaube, den Namen habe ich auch irgendwo geschrieben, der diese, Iakovos Kambanelis hat da vier Gedichte geschrieben und die wurde in diesem Stück, oder das ist ein orchestrales Stück, ne, so, dann von Theodorakis letztendlich vertönt. Und das ist ein sehr schönes, ich finde, ich erkläre was dazu, das ist ein sehr schönes, sehr schöne Idee, ein sehr schöner Gedanke, wie man dem Holocaust irgendwie doch Andacht beten kann. Das ist, die Geschichte ist erzählt, diese Gedicht geht es darum, eigentlich um die wahre Geschichte von jemand, der, von diesem Dichter, der in der Zeit in Mauthausen, also der wurde, der flüchtete aus Griechenland und wurde in Österreich ohne Papier und ohne gültige Papier letztendlich erwischt und müsste dann in den KZ. Hat es überlebt und hat sich aber dort in eine jüdische Frau verliebt. Und diese Mauthausen-Kantat erzählt von dieser Geschichte. Von einer Seite, die man überhaupt nicht in Verbindung bringen würde mit so einem Ort wie jetzt ein KZ. Und die besondere, das sind eigentlich auch vier Gedichte. Und das erste heißt Song of Thongs oder die Lied der Lieder. Man kennt die Lied der Lieder oder das Lied der Lieder aus der Bibel. Das Lied der Bibel oder das Höhelied, das Hohe Lied ist wahrscheinlich ein der faszinierendste Text aus der Bibel, aus dem Alten Testament, ein letztes Buch aus dem Alten Testament mit sehr viel Erotik. Das sind sehr erotische Texte, die überraschend einen Platz gefunden haben in dem Kanon von der Bibel. Und der macht diese Parallele. Und ich finde, jetzt im Deutschen, glaube ich, damit, genau, hat er auch, also es gibt Zitate, so fängt das Lied an, wir hören das gleich auf Griechisch, aber der nimmt wirklich, das Lied fängt wirklich mit Zitat aus diesem Buch. Und das heißt, wunderschön ist meine Liebste in ihrem Alltagskleid. Mit einem Kamm im Haar. Keiner wusste, dass sie so schön ist. Ihr Mädchen aus Auschwitz, ihr Mädchen aus Dachau, habt ihr meine Liebste gesehen. Und dann geht das Lied einfach weiter. Aber so ist die, er bringt diese Holocaust-Gedank nicht nur auf diese tragische, auf das Drama, was natürlich auch da ist, aber auch auf eine Beziehung zwischen Menschen. Und das finde ich ganz toll gemacht. Und es gibt zu diesem Song of Songs auch eine hebräische Version. Also nochmal zu dem, was du zu Beginn meintest, tatsächlich, wenn man beide Versionen hört, klingen die gar nicht so unterschiedlich. Also es gibt eine gewisse Nähe in dem Gesang zwischen beiden Versionen.
Ja.
Wollen wir gleich reinhören?
Ja, wir sind gespannt. Schweres Geläuf auf jeden Fall.
Ja,
man kann uns nicht vorwerfen, dass wir nicht unterschiedlichste Musikthemen hier adressieren würden. So viel will ich schon mal festhalten. Und letztlich würde ich mich auch hier wiederholen. Wieder eine Mischung aus Wehmut, Festlichkeit,
traditionelle
Andacht,
Instrumente auch.
Ne? Traditionelle Instrumente. Der Gesang erinnert entfernt an Demis Russo.
Mhm.
Das würde ich mir jetzt nicht permanent anhören, aber man kann es aus diesem Kontext ja nicht rauslösen und das musst du dir höchstwahrscheinlich dann auch als Einheit geben und musst dann da irgendwie einfach investieren, um das komplett zu erfahren dann.
Paul, möchtest du was dazu sagen?
Ja, ich ringe um Worte. Also das, Jim hat das eben schon so schön zu Wort gebracht. Also überhaupt... Ja, ich muss ein- und ausmalen. Also wir sind ja stolz auf das, was wir machen und wir schrecken ja vor keinem Thema zurück. Und das schreiben wir immer auf unsere Fahnen. Und heute ist wieder so ein Beispiel, wo ich denke, dann verneige ich meinen Hut vor dir.
Dankeschön.
Wenn ich eintragen würde. Ich muss sagen, so ein Thema KZ thematisch anzufassen und musikalisch sich daran zu wagen, ist... sensationell. Also das, wir sind ja immer wieder alle überrascht, mit welchen Themen jemand um die Ecke kommt. Ne?
Also wir Jim wissen nicht, ja wir wissen überhaupt nicht, was jetzt kam.
Was kommt.
Ja, ja, genau. Und ob du jetzt mit Donald Ducks neuesten Charts-Hits oder,
gar nicht schlecht.
Oder auch dem Crazy Frog oder eben mit so einer tief bewegenden Geschichte jetzt hier um die Ecke kommt.
Das muss ich erstmal am Anfang loslassen. Ich bin baff. Also bin echt... den Bezug zur Bibel, das Lied der Lieder auch, das ist sehr bewegend und wie das, ich hatte zwar tatsächlich Altgriechisch in der Schule, Neugriechisch nicht, ich verstehe nicht, du hast es ja angedeutet, worum es geht. Es ist eine...
Dann ist gut, dass du Altgriechisch in der Schule hast.
Es ist eine sehr bewegende Musik, aber sie ist nicht... depressiv, sondern das schwingt irgendwie auch so etwas Hoffnung mit und dass es eine Zukunft gibt. Und das hat mich sehr, also wenn es so ist, es bei mir angekommen, das hat mich sehr berührt. Also,
genau. Ja,
ich habe sogar im Moment gerade Tränen in den Augen.
Ja.
Und es, diesmal würde ich aber klar sagen, klar Griechisch, also da habe ich jetzt nichts Hebräisches gehört, vielleicht habe ich mich da eben auch irgendwie verhört.
Nee, das ist auf jeden Fall eine griechische...
Das ist jetzt super griechisch gewesen und die Pathetik, die dem letztlich innewohnt, die hat ja einen Zweck. Also da muss man jetzt, also das kann man jetzt mögen oder nicht, aber das hat ja auch noch ein paar Elemente mehr. Das ist ja, ich weiß nicht, wie lange dauert dieses Stück, wenn das komplett aufgeführt wird?
Das dauert knapp 5 Minuten.
Nee, ich meine, ist das nicht aus einem...
Also das ist auch die gesamte Trilogie. Also das ist eigentlich eine Trilogie, die dauert um die 40, 45 Minuten.
Ja, okay. Also das, ich glaube, das ist noch ein Unterschied, weil wenn du jetzt in der Oper bist, dann hast du auch unterschiedlichste Stufen der Musik, die du, und hier ist es eben ein Abschnitt.
Genau, kommt auch noch. Das kommt. Und warum dieser Bezug zu dem Alten Testament wichtig ist, natürlich für das jüdische Volk hat dieses Lied eine ganz besondere Bedeutung. Ne? Also darüber, über die Erotik, die darin ist, hat das mit der Liebe auch eigentlich in dem. Das Überraschende, warum dieser Text in der Bibel ist, soll irgendwie die Liebe zu Gott irgendwie abbilden oder so weiter. Aber das ist, ich finde die Idee, gerade dieses kontroverse Buch eigentlich aus der Bibel, was da jetzt nicht gar nicht so oft vorgestellt wird, weil die Inhalte sehr erotisch sind, sehr schön und sehr poetisch auch. Also ich finde, mit den Psalmen sind wirklich die poetischsten Texte aus der Bibel. Und das als Intro für ein Stück oder eine Komposition, die eigentlich erinnern soll an den Holocaust, finde ich eigentlich ganz schön.
Hat die Geliebte überlebt? Weiß man das?
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie überlebt hat. Mhm. Und ich ärgere mich, wir werden sowieso bestimmte Sendungen vielleicht wiederholen. Ich hätte mal eine Sendung gemacht, auch über Widerstandslieder, und da hätte er eigentlich sehr, sehr gut gepasst. Ne? Es gibt ein sehr bekanntes Lied von ihm, die heißt Sotiris Petroulas. Der Name von einem Student, der zu Beginn der Militärputsch letztendlich auf einer Demo brutal umgebracht wurde. Und dann, das war ein ganz spezieller Moment. Also den hätte man auch ganz gut in diese Sendung bringen können. Okay, aber wir gehen jetzt trotzdem zu einer anderen Figur aus der griechischen Musik, die ich schon mal sogar auch vorgestellt habe, vor ganz viel langer Zeit, ganz zu Beginn von dem Podcast, von der ich in Athen auch sehr viel Platten...
Reden wir von La Fran?
Ja, von Lena Platonos.
Ja, sehr gut.
Und ich habe in Griechenland sehr viel, also in Athen gibt es tolle Vinylläden und habe da auch... Ich habe sehr kurz Sorgen, dass ich überhaupt über Gewicht bezahlen muss, weil ich so viele Platten in meinem Koffer hatte. Und eine Frau, die mich immer auch fasziniert hat, also die, wie gesagt, die Lena Platonos, Jahrgang, ich glaube 53, also heute, die ist ja um die 70 Jahre alt, die ist nicht besonders präsent in der Öffentlichkeit, also auch in Griechenland. Sie ist in Griechenland schon sehr, sehr bekannt und gilt als die wirklich eine große Inspirationsquelle für elektronische Musik, zumindest für die griechische Szene in den 80er Jahren, aber auch über Griechenland hinaus. Ursprünglich klassisch ausgebildete Pianistin, war die Tochter von einem in Griechenland sehr bekannten Komponist, von dem Nationaloper George Platon, also sehr prominente Namen. Und die, also Platon.
Ja, ja. Ist, Platon, ja. Aber der ist ja auch schon tot, oder?
Ja, ja, der ist schon länger tot, ja. Aber gut, ich meine, auf jeden Fall ist
er... Wie mit dem Namen Müller, ne?
und der, genau, die ist zwischendurch... Die hat sehr früh Musik gelernt, war zwischendurch in Wien, in Berlin, kam zurück in dem Militärputsch, ist wieder zurück nach Berlin gegangen, hat in Berlin Kontakt genommen, also Musik entdeckt, eher osteuropäische Musik, aber auch Rock, Jazz. Viel Musik war ja verboten in Griechenland. Also die hat ja durch die verschiedenen Zeiten, die Musik von Mikis Theodorakis war zumindest in der Zeit von dem Militärputsch komplett verboten, durfte nicht gespielt werden. Ich habe auch Platten gefunden, wo darauf ausdrücklich steht, diese Musik ist auch in Griechenland gekauft, aber eine Platte, die irgendwie auf Deutsch war, wo da steht auf dieser Platte, diese Musik ist in Griechenland verboten.
Es war eine Dieter Hallervorden-Witzplatte.
und die hat eine ganze besondere Art Musik zu machen, sehr poetische Musik auch. Jetzt nicht mehr unbedingt die Themen, die Mikis Theodorakis auch behandelt hat, aber die macht auch natürlich, also einen ihrer, glaube ich, wirklich, was sie richtig gut kann, ist das Vertonen auch von Gedichten.
Also von Avantgarde bis fast Disco hat sie eigentlich alles drauf gehabt. Ja. Vor allen Dingen eben über den elektronischen Musikansatz.
Genau, und wir hören, dass die erste Platte, mit der sie vielleicht nachträglich wirklich bekannt geworden ist, die Platte war auch etwas Avantgardist und die kam aus Europa, also aus Europa, Griechenland ist auch Europa, sie kam aus, sagen wir so, aus Deutschland zurück und hatte dort auch Synthesizer-Musik entwickelt, also und gehört und für sich quasi entdeckt. Und Sabotage, also auf Griechisch, also wenn man die Platte kauft, steht nicht Sabotage drauf, das ist nur die...
Von welchem Jahr reden wir?
81.
81.
Und diese Platte ist eine fantastische Platte, also für Leute wie ich, die so eine Liebe für Synthesizer haben, ich finde, das ist extrem, extrem, extrem gut gemacht. Also nicht nur Synthikram, sondern da drin doch eine gewisse Harmonie und doch eine musikalischen Anspruch, nicht nur einfach Technik und die Stimmen, die mag ihre Stimme, aber sie hat auch sehr viele Platten mit anderen zusammen gemacht, mit anderen Sängerinnen, anderen Sängern. Und ich würde sagen, wir hören einfach rein. Also ich muss, also das ist aus der Platte Sabotage aus dem Jahr 81, ein Pionieralbum für Griechenland. Hören wir in dem Stück, ich muss hier kurz gucken, weil ich habe mir diesen Titel nochmal gehört. Sto Asterismo ton Picuino. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht, aber das Lied finde ich sehr schön.
Wir werden es jetzt gleich hören. Erstaunlich, für 81 hat schon ziemlich einen Ambient-Anklang auf jeden Fall und ja, ungewöhnlich, auch für die Zeit, gerade für die Zeit und fantastisch.
Ja, sehr filigrane elektronische Musik, so Eingang mit, ne, mit Filtern und White Noise, das ist diese Art von, ja. Und, ne, kombiniert mit Sound, diese unglaubliche Stimme, die da ganz dezent drauf kommt, ein ganz anderer Umgang mit sehr poetisch, sehr feminin, weibliche elektronische Musik, finde ich, auch mit, aber auch mit dieser griechischen Touch, also was ganz, also auch eine gewisse Erotik auch wiederum und ja, ganz, ganz schön.
Wie hieß das Album nochmal?
Sabotage.
Ah ja, okay.
Galopp ist auch ein anderes Album, was jetzt tatsächlich auch neulich wieder also gibt eine Reissue.
Vor einiger Zeit hast du schon mal etwas über elektronische Musik gemacht und da hast du eine Griechin gespielt, das weiß ich noch.
Ja.
Ist das diese betreffende Person?
Ja.
Das war aus dem Album Galopp.
Ah, weil das war auch Anfang der 80er, das weiß ich noch.
Genau.
Ja, alles klar. Okay, wir kennen uns ja mittlerweile doch sehr gut, ne? Ja. Und mögen uns auch.
Ja,
ne?
Wir versuchen
es. Und du weißt, ich weiß, Beatles-Themen sind bei dir schwierig. Ich bin nicht so wahnsinnig fit in elektronische Musik und ich erkenne so die Feinheiten da auch nicht so raus. Aber so wie du es gerade auch erklärt hast, diese ganze Kombination mit dieser Weiblichkeit, der Stimme, der Erotik, auch diesen White Noise und dem Filter am Anfang, Das kann ich alles nachvollziehen. Und wenn du sagst, dass sich das angesprochen hat, dann verstehe ich das gut. Aber ich müsste das wirklich länger und intensiver hören, klar, und mich mehr beschäftigen, um wirklich was Sinnvolles dazu sagen zu können. Nee,
das ist klar. Also was ich meine, ist diese, was mir da beeindruckt, sind viele Sachen. Das ist auch wirklich der Umgang mit Stille in dieser Intro. Ihr wisst, ich habe ja große Hörprobleme. Wenn du diese Hörtests hast, werden auch mit White Noise gemacht. Das heißt, das hat für mich, ich kenne diese Sound aus einer anderen Situation, die ich sehr oft erlebe. Und als ich das gehört habe, dachte ich, boah, ich kenne diese Sounds, aber nicht so schön wie die jetzt. Und ich finde, die bringt das, mich transportiert sie irgendwo hin und das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Also ich kann da sehr gut mitgehen, auf jeden Fall.
Also ich kenne die Platte Sun Masks von auch 84, schön, die ja auch ein bisschen
aber anders,
fast ins Tänzerische reingeht irgendwie, also etwas grooviger, um es so mal anders zu sagen. Aber das, was bei ihr beeindruckt, ist, wie gesagt, wir reden jetzt von 81, da gab es auch Computerland von, Entschuldigung, Computerliebe von Kraftwerk, als ein völlig anderes Ding im Bereich Elektronik. Aber hier begeistert, und man darf nicht vergessen, es gibt sehr viele Künstler, die sind gar nicht bekannt. Es gab diese elektronische Szene, war immer relativ breit, aber eben ausgehend meist von Avantgarde-Konstellationen. Und sie vereint es eigentlich. Sie hat durchaus experimentelle Ansätze und macht das aber sehr hörenswert. Und das kleidet sie später immer hörenswerter noch aus. Aber die Spannung bezieht es hier für mich. Da ist es natürlich auch wieder schwierig, wenn du nur einen Ausschnitt hörst.
Entschuldigung.
Raul ist vom Stuhl gefallen. Jedenfalls, verbindet sie die Ansätze, die man hier nur in kurzen Ausschnitten hören kann, relativ spannend und auch mit sehr unterschiedlichen Konzepten, genau, die sie akustisch dann umsetzt. Und wie gesagt, 81 finde ich schon ziemlich ja, cool.
Und tatsächlich auch fast durchgehend mit griechischen Texten. Das muss man schon sagen. Also die und das heißt, man muss sich auch die Zeit nehmen, diese Texte zu lesen. Also die Gedichte sind sehr oft Gedichte zu lesen. Das heißt, es gibt auch eine textuelle Tiefe in diesem Lieder. Also es gibt auch eine Botschaft, es gibt eine Kontemplation, könnte man fast sagen. Also das ist wirklich eine schöne Musik. Und jetzt möchte ich ein Stück spielen aus das ist die letzte Platte, die von ihr veröffentlicht wurde in dem Jahr 2021. Also begonnen haben wir mit der ersten Platte. Es ist eine lange Reise, wie Jim gesagt hat, mit sehr viel Umwege und sehr viele unterschiedliche Richtungen. Aber jetzt spannen wir den Bogen bis zum Ende und hören aus der Platte von 2021. Diese Platte heißt Hope is the Thing with Feathers. Das ist wiederum ihre große Leidenschaft, Gedichte zu vertonen und in dem Fall zum ersten Mal mit englischen Text. Also das Text, was wird nicht von ihr gesungen, das ist jemand anders, was dazu singt. Und das sind Gedichte von Emily Dickinson, eine Dichterin, die ich nicht kannte, aber auch eine Dichterin aus dem 19. Jahrhundert. Und das Album besteht, also jedes Lied ist letztendlich ein Gedicht, was sie vertont hat. Und das ist irgendwie irgendwas, was sie besonders gerne mag. Es gibt mehrere Alben von hier, wo sie das gemacht hat. Aber das hier ist schön, weil das ist trotzdem eine ganz andere Stimmung, sehr moderne Musik und auf jeden Fall hörenswert.
Also der Hoffnung Flügel geben soll hier gemeint sein.
Genau, okay, genau.
My friend, wait, finally.
wenn Kate Bush experimenteller drauf wäre, dann wäre das vielleicht was für sie gewesen. Spannend, 21 sagst du, 2021. Ja. Ich hatte die letzte, also ich wusste gar nicht, dass sie noch produziert. Nee,
da sind auch gemischte Aufnahmen, Entschuldigung. Also ich glaube nicht, dass die ganze, also wie gesagt, die gesungen wird das sowieso von anderen Sängerin von der, genau, die heißt Sissi Rada. Und aber die ganze Komposition ist von Lena Platanos und.
Also jedenfalls schert man sich nicht per se um Glätte, auch wenn manche sind die Sounds, die klingen spannend weit, ambientmäßig, manche klingen. Also manche aus dem Konstrukt klingt ein bisschen wie aus einer 80er-Studioproduktion. Mm. Und das wird dann zusammengeworfen mit einer Gitarre, die sich auch nicht drum schert, jetzt nur glatt gebügelt zu spielen. Also da bleibt dieser experimentelle Ansatz enthalten. Und da muss man sich mehr mit beschäftigen, muss man das ganze Stück hören, was für einen Spannungsbogen sich da ergibt. Da ist es immer besonders schwer, einen Ausschnitt zu spielen, aber finde ich trotzdem gut, dass du es hier vorstellst, denn Lena Platanos, da muss ich selber noch ganz viel lernen offensichtlich und spannend. Mhm.
Ist das Stück stellvertretend für das ganze Album?
Nee.
Nicht?
Sehr viele unterschiedliche Gedichte und sehr viele unterschiedliche Stimmen. Teilweise sehr klavierlastig. Sie ist ja auch eine große Liebe zu Klavier. Und das heißt nicht nur pure elektronische Musik, sondern auch sehr vielfältig. Warum ich dieses Stück ausgesucht habe, ist, ich finde, dass Lena Platanos sie macht wirklich, was ich nennen würde, so Tonskulptur. Das ist wirklich wie filigran diese Sound ausgearbeitet wird, bis zum letzten Detail, bis zu der Spannung. Man denkt, diese Frequenz reißen irgendwann, also diese Hall, diese Legato, was da im Hintergrund ist, ist beeindruckt mich sehr und also ich genieße das sehr zu hören.
Also wenn das quasi so ihr Alterswerk ist, ihr letztes Album, wenn ich das verstanden
genau,
habe,
das ist, ja.
Ist das schon beeindruckend. Also das eben Kate Bush ist genannt worden. Fand ich interessant. Es ist jetzt nicht zwingend die Musik, die ich so höre, aber wenn jemand auf seinem letzten Album, und ich nehme an, in dem Alter schon von, du sagtest um die 70, ne? Weit über 70, so eine Produktion macht und dann auch, wenn ich richtig verstehe, auch noch viele andere Sachen sehr unterschiedlich, ja, dann ist das schon eine starke kreative Aussage, ja, die mich auch dazu bringt, sich mit dieser Frau noch näher zu beschäftigen.
Ja, das wäre es dann für heute. Ein bisschen, genau.
Du hast uns alles abgefordert.
Ja, genau.
Also ich bin immer noch platt. Es ist mir noch nie passiert, dass ich in Tränen ausgebrochen bin während einer Sendung.
Doch, als ich im Netzhemd da saß, da warst du auch in Tränen ausgebrochen.
Stimmt, aber das hat mir rausgeschnitten. Hammer Teil, was du uns da präsentiert hast. Ich bin echt platt. Also,
boah, das war, also Pause.
Du hast uns wirklich wieder mitgenommen und überrascht. Also wirklich Chapeau.
Ja, danke. Danke fürs Zuhören, auch an die Zuhörerinnen. Und wir sehen uns dann nächste Woche für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Bis dahin.
Vielen Dank.
Und bis dahin.
Wir freuen uns schon auf nächste Woche.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.